Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 56. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sind heute im Bereich körpernahe Dienstleistungen unterwegs. Wir sprechen über 4 aktuelle Serien, in denen Menschen sexueller Gewalt, Pornografie, Psychiatrie und der gefährlichen Welt Jamaikas begegnen. Wir reden über die RTL Plus Serie Angemessen Angry über eine vergewaltigte junge Frau, die nach dem traumatischen Ereignis zur Superheldin wird. Wir reden über die ARD-Mediatheken-Doku-Serie Let's Talk About Porn, die nicht nur eine Einführung in das Filmgenre Porno gibt, sondern auch einen deutschen Star der Szene hautnah, ja fast schon im Stil einer Doku-Soap, begleitet. Wir reden über eine junge Serie in der ZDF-Mediathek. Hungry begleitet eine Gruppe Jugendlicher mit Essstörungen und anderen psychischen Erkrankungen in einer Psychiatrie. Alle 3 genannten Serien wurden übrigens von jungen Frauen geschrieben und inszeniert. Anders als Get Millie Black bei Sky und Wow, das ist eine Crime-Fiction-Serie von Jamaikas berühmtestem Schriftsteller Marlon James, bei der allerdings eine Frau, besagte Millie Black, als Figur im Mittelpunkt steht. Ist diese HBO Channel 4 Serie ein jamaikanisches True Detective? Lieber Jan, wir zeichnen unsere Freitagssendung bereits am Montag davor auf, weil du morgen zur Televisionale nach Baden-Baden abreist. Da wird auch der Deutsche Serienpreis verliehen und dafür ist auch Angemessen Angry nominiert, über diese Serie sprechen wir jetzt. Darfst du jetzt überhaupt schon so ganz frei sprechen, ohne dass du dann deine Lieferanten von Texten und sowas vor den Kopf stößt?
Nee, ich stoß da niemandem vor den Kopf. Das ist auch alles schon online. Also man kann sich bei unter televisionale.de, glaube ich, oder sowas, kann man sich auch das Programm schon anschauen. Da sind sämtliche Serien und Filme, die da gezeigt und womöglich prämiert werden, schon online und einsehbar. Das heißt, ich kann dir nichts spoilern. Ich kann höchstens spoilern, dass ich glaube, dass Angemessen Angry gewinnen könnte, aber dazu kommen wir später.
So wie Uli Hoeneß, der ja auch jetzt gesagt hat, dass die Bayern schon Meister werden, so 7 Monate vor Ende der Saison.
Hat er wahrscheinlich nicht Unrecht mit, ne?
Ja, rein statistisch wahrscheinlich ist das eine, aber jetzt schon vollmundig versprechen, welche Serien, man muss dazu sagen, Televisionale, kann man sagen, dass das so ein bisschen der wichtigste deutsche Serienpreis ist?
Nein, das ist nicht. Also es hat einen Fokus auf den Serienpreis, es ist bestimmt nicht der wichtigste, also das ist nach wie vor der Grimme-Preis, der ja auch Serien gilt im Zweifel. Es ist ein wichtiges, weil es hat eine enorm lange Tradition seit den 50er Jahren schon und es hat eine ganz eigenwillige Spielart, weil die Jury offen tagt. Also die Filme und Serien werden gezeigt, dieses Jahr allerdings in verkürzter Fassung aus Finanzierungsproblemen und man sieht diese Juries, die dann auch immer relativ prominente Leute haben, die da vorsitzen, dabei zu, wie sie über dieses Stück.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Wie sie darüber diskutieren. Mhm. Ja, das ist wohl auch schon eine ganze Weile so. Also auch unter neuer Führung. Urs Spörri hat das vor 2 Jahren übernommen. Und das ist tatsächlich ein sehr transparentes Format. Und man kriegt mal ein bisschen mit, auch wenn die natürlich dann unter Beobachtung und Heisenbergsche Unschärferelation und so weiter agieren. Aber man kriegt ein bisschen mit, wie sowas funktioniert. Das war mir vorher auch nicht so bewusst, obwohl ich schon in Juries gesessen habe, wie sowas passieren kann. Und das macht es zu was Besonderem, es ist sehr familiär, also die Leute sind sehr eng beieinander und treffen sich die ganze Zeit, anders als bei der Berlinale oder Grimme, was total abstrakt ist. Das heißt, es hat seine Rolle und man darf sie aber auch nicht überbewerten. Nächstes Jahr zieht es nach Weimar um, wegen dieser Finanzierungsprobleme.
Ja, ich hab auch einen Podcast über die Televisionale gehört, ein Gespräch mit dem Macher. Übrigens, ich glaube, es gibt auch keine Eintrittskarten. Ne? Es funktioniert nach dem Prinzip First Come, First Serve.
Genau, und voll gibt es nicht. So, das spielt da in so einem Spiegelsaal, ist ja alles sehr barock da in Baden-Baden, also so Touri-Barock. Und das ist da im Casino, da ist genug Platz. Ich habe es noch nicht erlebt, ich bin jetzt das dritte Mal, vierte Mal da.
Das ist riesengroß, ja. Ich glaube, es ist einer der größten Säle in Deutschland. Ich habe da mal ein sehr schönes Ballett gesehen.
Ja. Ich weiß nicht, das ist nicht in dem, wir meinen nicht denselben Saal. Also
nee?
Dieser
nicht dieser 3000 irgendwas.
Nee, so. Den gibt's auch so, da ist es nicht. Das ist ein Stockwerk höher und also nicht direkt im Casino oder. Also ja, wir werden da Angemessen Angry sehen und also, ja. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn das gewinnt, aber das ist natürlich jetzt dann schon ein bisschen in die Tiefenanalyse rein und Debatte rein, aber ich erzähl mal, worum es geht.
Genau, mach du, oder?
Ich mach das, ja, ja, klar. Ja, also genau. Nachdem das Zimmermädchen Amelie von einem Hotelgast vergewaltigt wird, was man, wie es heutzutage halt gemacht wird, nicht explizit sieht, sondern eher so in der Konsequenz, wie sie danach in ihrem eigenen Elend liegt und minutenlang in regungs- und wortlos versucht, mit sich selber klarzukommen, kriegt diese Amelie die Superkraft, bei Körperkontakt mit Männern zu erkennen, ob die vorher schon mal sexuell übergriffig gewesen sind, ja, in jeder Spielart. Und daraufhin startet Amelie in der Gestalt einer, du hast sie jetzt Superheldin genannt, so, es ist keine klassische Superheldin, aber es ist zumindest eine Frau mit einer Superkraft namens Hysteria, die einen digital verbreiteten Rachefeldzug startet, der also gleichzeitig sehr stark in Social Media wahrgenommen und auch kommentiert wird. Und Elsa van Damke kreiert als ein bisschen so als Showrunnerin zusammen mit Jana Forkel als Regisseurin so ein Mix aus Tragödie und Satire, der sich so ein bisschen ansiedelt zwischen Heul doch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit Karin Hanschewski, wo sie so eine derbe Knastausbrecherin ist, die so eine Gruppe von übergriffigen Männern, die auch irgendwie in so einer Therapie hocken, halt aufs Übelste behandelt, dann sexuell verfügbar mit Laura Tonke. Und das Ganze dann ein bisschen so gepaart wie sowas wie so Tatorte von Christian Alward und Ferdinand von Schirachs Terror. Also es ist so eine, wir wohnen quasi so eine Art Prozess, also so einer moralischen Aushandlung darüber, bei was Menschen machen dürfen, wenn so klassische institutionelle Organisations- und auch Restriktions- und Bestrafungsmechanismen nicht mehr greifen, wie im Falle von sexuellem Missbrauch, wo, das lernen wir im Rahmen dieser Serie, praktisch keine Vergewaltigung zu einer Verurteilung führt, das ist die totale Ausnahme, ist es da gerechtfertigt, Selbstjustiz zu üben. Und dieser Debatte wohnen wir insgesamt 5x25 Minuten bei. Und es geht also eben nicht nur um diesen sehr, sehr, sehr drollig inszenierten, also fast schon ulkig inszenierten Rachefeldzug, den sie eingeht, sondern es handelt so gesellschaftlich grundsätzliche Fragen darüber ab, was wir selber dürfen, wann wir das Heft in die Hand nehmen sollten, welche Moral wo greift und was halt Menschen dazu befähigt, selbstwirksam zu werden und sich selber in toxischen und gewalttätigen Umgebungen gerade zu machen. Das ist ein bisschen die Geschichte daran.
Ich finde jetzt, deine Beschreibung klingt fast ein bisschen trockener und spröder, als ich die Serie erlebt habe, weil man muss ja erstmal sagen, auch im Vergleich, wir haben ja jetzt im Podcast auch schon recht oft über Serien oder Filme gesprochen, die mit sexualisierter Gewalt sich auseinandersetzen, ist ja so ein Thema, was viel im Fiction adaptiert wird in den letzten Jahren, ist ja auch wichtig. Aber was diese Serie angemessen Angry, übrigens finde ich ja somit der beste Serientitel dieses Jahr, knallt extrem, was die schon ein bisschen unterscheidet, auch von vielen anderen Formaten, ist, dass es eine sehr junge Serie ist, ne? Also ich glaube, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie alt die Macherinnen sind, aber das Ganze ist ja irgendwie so ein Siegerformat von dem sogenannten Storyteller-Wettbewerb, den RTL irgendwie 2020 mal ins Leben gerufen hat, wo irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Filmhochschulen mitarbeiten und wo man praktisch den jungen Kreativen von den Filmhochschulen die Möglichkeit gibt, Stoffe einzureichen und dann wird eben halt ein Sieger oder Siegerin präsentiert und mit einem Förderbudget von, glaube ich, bis zu 1,5 Millionen Euro belegt. Und ich finde, dass hier ziemlich junge Leute und Frauen auch, junge Frauen am Werk sind, das merkst du der ganzen Serie schon an, weil die ist ästhetisch, auch wie sie erzählt, wie es gespielt wird, schon so ein bisschen anders als so die klassisch öffentlich-rechtlichen Formate.
Ich wollte es nicht zu trocken beschreiben, ich wollte nur halt diese andere Komponente der Groteske, die da eine große Rolle spielt, nennen, dass es halt bei allem Grotesken, bei allem Ulkigen und auch bei allem, was überdreht ist, daran einen total ernsten Kern hat natürlich.
Natürlich,
es geht um sexuelle Gewalt gegen Frauen, sexuelle Gewalt gegen Männer können wir einfach mal ausklammern, die existiert, aber ist praktisch nicht erwähnenswert. Die beiden sind tatsächlich sehr, sehr jung, Elsa von Gamp ist, glaube ich, 30 und Jana Forkel ist ein paar Jahre jünger, sowas wie 26 oder sowas. Die haben zusammen an der Hamburg Media School studiert und haben sich da vermutlich auch für dieses Projekt kennengelernt und haben es realisiert daraufhin. Das ist allerdings, glaube ich, kein Media School-Format mehr, sondern es ist tatsächlich ihre erste große Serie, die sie machen. Und gleich ein absoluter Geniestreich, wie ich finde, weil sie es tatsächlich eben schaffen, diese Balance zu halten zwischen absurd und seriös, sachlich, stichhaltig und faktenbasiert und so weiter. Es gibt immer wieder so Szenen, wo auch die vielen anderen Personen, ich meine, die Hauptrolle wird gespielt von Marie Blochin, die viele kennen aus den Discountern. Wo sie absolut, die ist absolut absolut hinreißend in dieser Rolle. Das ist wirklich umwerfend, wie sie die spielt, diese Wut, die sie dabei entfacht gleichzeitig, diese Zerbrechlichkeit und diese Fragilität, weil sie eben auch ein Opfer ist. Und dieses Opfer sieht man auch immer wieder in ihr durchblinken. Also sie ist halt schwer traumatisiert und versucht gerade deswegen halt umso brutaler zurückzuschlagen und treibt dieses Ding dann manchmal fast in so splatterige Momente rein. Das schafft sie herausragend, aber auch die anderen Figuren, die darin spielen, wie zum Beispiel ihre Vorgesetzte Yasmin Shakeri, also gespielt von Yasmin Shakeri.
Nasrin heißt die
Rolle. Nasrin. Und die ist halt gar nicht so, wie sich Feministinnen andere Frauen, also Geschlechtsgenossinnen im Umgang mit sexueller Gewalt vorstellen, sondern die ist halt als Vorgesetzte sagt irgendwann so, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich meinem Boss, der mich selber mal sexuell irgendwie belästigt hat, soll ich dem jetzt einen Pferdekopf ins Bett legen? So, nee, mache ich nicht. Ich habe hier eine gute Position und die will ich behalten. Und die halt genau diese Range darstellt, wie sich Frauen innerhalb dieses Machtsystems und dieses Gewaltsystems, denen sie durch Männlichkeit unterliegen, versuchen zurechtzufinden. Also es sind weder nur die Frauen, die gar nichts sagen, noch die Frauen, die nur krass zurückschlagen, sondern es sind alle dabei und wir erleben auch alle Figuren darin. Und das ist tatsächlich, man merkt, dass es von zwei Frauen gemacht wird, man merkt auch, dass es von zwei jungen Frauen gemacht wird, also jung in Anführungszeichen, das müssen die selber definieren, wie jung die sich fühlen. Aber das ist halt einfach die Art und Weise, wie Bildsprache hier mit Botschaft gekoppelt wird. Das ist schon extrem modern und es ist absolut hinreißend. Also es ist wirklich, das ist mit das Beste, was ich seit langem gesehen habe und gerade gesehen habe im Zusammenhang damit, dass hier Vergewaltigung zur Komödie gemacht wird letztlich oder zur Dramedy, wenn man so will.
Du hast ja vorhin ein bisschen abgewehrt, als ich gesagt habe, Superheldin-Serie. Ich finde schon, dass neben diesem Thema Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, dieses Superheldin-Thema schon auch seriös, wenn auch ironisch gebrochen, aber trotzdem seriös bespielt wird. Also sie legt sich ein Outfit zu, das ist zwar ein bisschen skurril, aber ja, das entspricht dem klassischen Superheldin-Outfit und sie hat Superkräfte. Mit nicht nur, dass sie diese Täter sozusagen erspüren kann durch Anfassen, sondern sie kann ja auch Sachen bewegen und so weiter. Power. Sie hat Power, ja, sie kann zuschlagen und dieses Zuschlagen wird in der Serie ja auch durchaus mit Special Effects in Szene gesetzt. Also es ist durchaus auch was für jemand, der dem Superhelden-Genre etwas abgewählt.
Bisschen,
kann.
Ja, aber es hat natürlich trotzdem Superhelden, Super-Anti-Heldinnen-Ansatz, der ja aber auch modern ist, den findet man ja auch im Marvel-Kosmos mittlerweile.
Gebrochene eben, Superhelden, genau, ist ja fast schon normal.
Das
ja.
ist fast schon normal und sie ist aber ganz schön unnormal normal in diesem Zusammenhang, weil sie überhaupt nicht als sympathische Figur rüberkommen muss. Sie hat natürlich, sammelt natürlich eher Sympathiepunkte als andere Figuren hier drin, also insbesondere die Männer. Aber nichtsdestotrotz ist sie halt auch irgendwie, fängt damit an, dass sie sich selber prostituiert in ihrem Zimmermädchen-Dasein. Also sie verdient sich was dazu, indem sie so Sachen macht wie nackt putzen und so. Und begibt sich damit natürlich auch, ohne jetzt auch nur ansatzweise andeuten zu wollen, dass sie da selbst Schuld hätte. Aber sie ist jetzt nicht irgendwie die strahlende Heldin, bei der alles funktioniert oder sowas. Sie ist ganz schön toxisch in ihrer Art und Weise, wie sie agiert. Sie ist auch ruppig. Also sie sagt irgendwie so, es gibt eigentlich nur, bei Tinder gibt es nur Leute, die ficken und Leute, die nicht gefickt werden. Also die Fickreste oder irgend sowas so sinngemäß, sagt sie da. Und sie ist ganz schön selbstgerecht manchmal. Das ist, also sie ist überhaupt nicht so toll, wie man denken könnte bei so einer Superheldin.
Hast du eigentlich dieses, wo du es gerade erwähnst, hast du dieses Hotel verstanden? Also ich finde, das ist, wir lernen ja dieses Hotel kennen am Anfang, ja, gerade in der ersten Folge, wo sie arbeitet als Zimmermädchen und irgendwie hat man so das Gefühl, als würden da auch sexuelle Dienstleistungen angeboten.
Ja, aber unter der Hand, ne? Also sie und ihre beste Freundin, die wiederum so ein bisschen mehrgewichtig ist, sowas, die bieten da diese sexuellen Dienstleistungen an, das ist garantiert nicht mit der Geschäftsführung abgesprochen, also schon gar nicht mit dem Manager, der von Bernhard Schütz ein bisschen drüber gespielt wird. Das ist die einzige Figur, finde ich, die ein bisschen drüber ist, die ist so ein bisschen aufdringlich sexistisch.
Mhm. Er ist so der schmutzige alte Mann.
Genau, das kaufe ich ihm einfach nicht ab. Der ist so, also ich kenne wirklich, habe richtig viele Hotelmanager und Managerinnen kennengelernt und sowas. Das sind alles sehr distinguierte Typen, der passt da gar nicht rein. Ja. Aber davon ganz unabhängig so, ist es einfach, dieses Hotel ist ein Luxushotel und diese Dienstleistungen sind halt so unter der Hand.
Viele Prominente sind zu Gast, genau, die auch teilweise toxisch sind eben.
Ja, und das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich daran habe, so dass die ihre beiden besten Freunde, also eine Freundin und ein Freund, sind so, sie ist mehrgewichtig und ein bisschen derbe, er ist schwarz und schwul, und das insinuiert irgendwie, was mir tierisch auf den Sack geht, dass halt feministische Menschen haben automatisch nur krass diverse Leute um sich herum. Ja. Das müssen immer welche sein, die extrem am Rand der Gesellschaft stehen und sich gemeinsam zusammenraufen müssen, um dagegen
anzugehen. Ich finde das gut, dass du es erwähnst, weil gerade bei ganz, ganz vielen jungen Serien, ob jetzt hier Instant Fiction, ZDF, ARD oder meinetwegen auch RTL, haben wir diesen Zustand, dass wir so ein Ensemble haben. Also ich bin froh, dass wir jetzt mal an dem Punkt sind, dass die Amelie eben auch noch zwei Freunde hat, also diese Johanna, glaube ich, und Tristan. Es ist auch so ein bisschen so ein Buddy-Movie oder Buddy-Serie, weil die drei halt oft zusammen irgendwie ihre Sachen aushacken, auch diese Rachepläne und so weiter. Und wir haben ja ganz oft diese Ensemble-Stücke bei diesen jungen Serien, wo ich den Eindruck habe, dass der Cast oder die Figuren, dass die eben so bewusst divers besetzt werden. Und das ist, also ich weiß immer nicht genau, was ich davon halten soll, weil das macht es oft ein bisschen künstlich.
Ja, aber da kann man natürlich entgegenhalten, besser schlecht sichtbar machen als gar nicht sichtbar machen. Und es ist hier, denen wird halt Sichtbarkeit gewährt in einer Fernseh- und Filmszene, in der solche, nennen wir sie mal Randgruppen, viel zu selten sichtbar gemacht werden. Es ist von daher, eine gute Absicht dabei, ist ein bisschen drüber einfach, aber ich nehme es trotzdem lieber so, als wenn sie halt irgendwie so zwei Männerkartoffeln irgendwie als, oder zwei Frauenkartoffeln.
Klar. Vielleicht leben wir auch gerade jetzt in so einer Übergangszeit, wo praktisch die Gesellschaft hat sich ja so stark verändert und Diversität ist, es gibt so viel offene Augen und Ohren dafür, dass wir vielleicht demnächst nicht mehr das Gefühl haben, die Leute sind auch so ein bisschen nach Diversität besetzt, sondern einfach, dass die auch divers sind. Eine andere Geschichte ist, weil du gesagt hast, Bernhard Schütz, diese Hotelmanager-Figur, ist die einzige Figur, die so ein bisschen drüber ist. Ich finde, dass bis auf die Hauptfigur, die ist tatsächlich sehr nuanciert, dass die alle so ein bisschen laut sind, die Figuren. Also ich finde gerade diese beiden Best Buddies, also Tristan und Johanna, spielen die nicht alle auch so ein ganz klein bisschen drüber?
Mag sein. Also ich kenne die, ich glaube, dass es in dieser Blase, in der sie sich bewegt, gibt es solche Leute. Also das ist überhaupt nicht, die sind überhaupt nicht unplausibel oder surreal oder sowas. Sie sind halt nur in dieser Konzentration ein bisschen too much. Und ich finde, davon ganz abgesehen, finde ich gerade diese Figur von der Yasmin Shakeri, diese Nasrin oder wie sie heißt, die ist fantastisch gespielt. Also ja, so diese persönliche Betroffenheit, also auch dieses persönliche Befinden Empfinden dafür, was für mich selbst am besten ist und wie viel das mit meiner gesellschaftlichen Rolle zu tun hat, so diese Auslandungsprozesse, die Frauen in jeder Lebenssituation, in jeder Lebensphase permanent mit sich ausstruggeln müssen, das bringt die unglaublich gut auf den Punkt. Die ist halt eine, die sagt, mir geht's hier erstmal um mich, lässt sich aber trotzdem auch mitziehen von der Amelie, als sie merkt, dass in was für einem System die sich befindet, so, ohne jetzt ihre eigene gute wohlsituierte Position aufzugeben, aber die macht auch mit so ein bisschen, aber lässt trotzdem nicht ihr eigenes Leben dabei schleifen. So. Und das sind wirklich sehr, sehr stichhaltige Figuren, die halt aber total überstrahlt werden von Marie Bloching, die einfach in jeder Hinsicht grandios ist in dieser.
Gut, sie hat natürlich auch die meisten Szenen.
Mit Abstand, ja.
Was mir übrigens auch aufgefallen ist, genauso hier wie bei der anderen jungen Serie, über die wir gleich an Position 3 noch reden, da ist ja unheimlich viel Popmusik drin in der Serie, die sehr, also auch sehr laut reingezogen wird, und dass die nicht mehr unbedingt so wie früher beim alten Fernsehen so die Szenen kommentiert, so zu dem Motto, ach, haben wir jetzt eine traurige Szene, Liebeskummer, da kommt auch jetzt eine Ballade hier, hier seit Kuschelrock-Zeiten und so weiter, kennen wir das, sondern hier wird oft auch so ein Kontrapunkt gesetzt mit der Musik, also du hast irgendwas, was eigentlich gerade ziemlich deprimierend ist und dann kommt was sehr Euphorisches im Hintergrund. Oder ist dir das auch aufgefallen?
Nee, aber ich gucke es mir auf jeden Fall nochmal an, die Serie. Und ja. Also wirklich nochmal, weil ich sie nochmal sehen möchte, weil ich sie so toll finde. Und da höre ich dann mal rein. Das ist halt tatsächlich ein guter Move, wenn es so passiert.
Sie sieht auch gut aus, die Serie, finde ich. Ne? Also ja. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie so unterbudgetiert irgendwie ausschaut.
Diese Seriencamp scheint die gut auszustatten. So.
Genau.
Also das ist auf keinen Fall eine Billo-Serie im Vergleich zu dem, was wir jetzt später noch sehen, also an dritter Stelle, das ist schon einfach ein bisschen robuster gefilmt.
Aber so. Vielleicht auch bewusst. Ja. Kommen wir also, gleich zu.
Ja, ich bin hier auf jeden Fall wieder bei 5 Punkte. Du wirfst mir manchmal vor, dass ich entweder Hop oder Top kenne,
ja.
Aber das hier ist, das ist für mich eine glatte 5. Also es ist einfach,
bei mir sind es vielleicht 4,5. Ich finde auch, also einmal der Ansatz ist sehr, sehr gut, die Idee, diese beiden Genres, dieses Drama, und diese Superheldengeschichte zusammenzubringen, also beziehungsweise das Thema sexualisierte Gewalt. Ich finde es auch wirklich sehr ungewöhnlich inszeniert und gespielt, also bis hin so, wie die Figuren angelegt sind und was die so machen. Ist eine überraschende Serie und ja. Ich finde, die ist auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Ich glaube, nach einer Folge oder zwei Folgen weiß man, ob man was mit anfangen kann.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, das sind ja auch nur 5x25 Minuten ungefähr. Ja. Also was, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jemand vorher abbricht. Also zumindest niemand, der sich darauf einlässt, die erste Folge zu sehen, der wird das auch zu Ende sehen.
Denke ich auch.
Ja.
Ja, kommen wir zu einem anderen Format, was auch mit Sexualität zu tun hat. Und das ist auch ähnlich kurz. Das sind nämlich 3 Folgen, a 35 Minuten. Ach so, hatten wir übrigens schon gesagt, angemessen Angry könnt ihr seit Montag, 25. November bei RTL Plus sehen. Und die ersten beiden Folgen, die sind im Free-Bereich von RTL Plus, also sprich für jeden empfangbar. Und jetzt die neue Serie, die über die wir jetzt reden, die kann wirklich jeder sehen. Die gibt es nämlich in der ARD-Mediathek ab Samstag, 30.11. sind 3 Folgen à 35 Minuten. Man könnte so sagen, das ist ein Dokumentarfilm, aber weil heute Serie populärer ist, hat man das vielleicht als 3x35-Minuten-Häppchen in die ARD-Mediathek gestellt. Und jetzt mache ich mal was ich sonst nicht mache. Ich lese nämlich einen kurzen Pressetext vor als Inhaltsbeschreibung, weil ich einfach gedacht habe, ja, das wird so gut beschrieben, da kann ich irgendwie keine bessere Erklärung finden. Also da steht, viele Menschen in Deutschland schauen Pornos, doch kaum jemand redet offen darüber. Die Doku-Serie Let's Talk About Porn schaut aus weiblicher Sicht auf die Branche und bietet viel Insiderwissen und Hintergründe über die Pornowelt. Klischees werden hinterfragt, falsche Vorstellungen zurecht gerückt, ja. Und wir begleiten dabei, deswegen habe ich auch gesagt, es hat so ein bisschen was von Doku-Soap, eine der bekanntesten deutschen Pornodarstellerinnen heißt es, Jolie Love,
die heißt doch gar nicht so.
Nee, wie alle anderen auch nicht so heißen, aber ich habe sie auch erst gar nicht gefunden, weil Jolie schreibt sich mit EE hinten. Und ja, die lernt man kennen und dabei lernt man immer wieder in so kleinen Schnipseln etwas über die Geschichte der Pornografie, also sprich Hefte, also Darstellungen, Hefte, Filme, also Serien vielleicht nicht, die verschiedenen Vertriebswege und man begleitet diese Jolie Love in ihrem Alltag, sieht, wie sie diese privaten Filme aufnimmt und wie sie später auch etwas größer in das Porno-Geschäft, also in größere Produktionen einsteigt. Der Film, oder die Serie ist von Julia Krampe, also einer Frau gemacht und wie gesagt, die haben es ja schon in dem Pressetext betont, dass das Ganze aus weiblicher Sicht auf diese Branche schaut.
Und damit extrem faktensatt ist. Also es ist tatsächlich so, für diese 3x30, 35 Minuten steckt da irrsinnig viel drin, also so von der Geschichte der Pornografie, wo man tatsächlich aber noch ein bisschen früher hätte ansetzen können.
Pompeii fangen sie an.
Sie fangen Pompeii an, genau, aber so bei dieser Tour de France durch die gesamte Pornografiegeschichte landen sie dann doch relativ zügig, so in den 80er Jahren bei Dolly Buster und Teresa Orlowski, finde ich.
Deep Throat 1973 ist doch auch schon beschrieben.
Nein, ich sag ja, also es ist, sie machen viel, aber sie wollen tatsächlich eher in der Gegenwart landen und das ist aber auch dem Film total zugute zu halten. Das ist das, was sie wollen. Sie wollen zeigen, wie es heutzutage abgeht. Und ich finde, was ich total spannend finde darin, ist, wie viel Mühe sie sich darin geben, explizite Szenen zu zeigen, ohne explizit zu sein.
Ich glaube sogar, dass dabei stand frei FSK 12. Das heißt, du kannst es, also ich würde das nicht einem oder einer Zwölfjährigen empfehlen zu gucken, einfach weil das Thema vielleicht zu verstörend ist, aber du hast recht, es wird viel Explizites gezeigt, ohne dass man Explizites sieht.
Ja, wobei ich glaube, die mit 12 Jahren sind die schon sehr viel abgebrühter, die Kids, als wir uns das heute oder damals hätten vorstellen können. Es ist einfach so, sie schaffen es, dass es nicht eine einzige explizite Kopulationsszene zu sehen ist. Es ist kein Geschlechtsteil zu sehen, aber es wird so routiniert angedeutet, dass man immer das Gefühl hat, man guckt ein bisschen Porno hier. Und das ist wirklich, das macht die ganz gut. Also ich finde, es ist schön. Und ich hatte mal Angst, oh, jetzt zeigen sie, irgendwann zoomen sie doch mal rauf und haben dann irgendwie nur so einen kleinen, so ein 1-Cent-Stück großes, verpickeltes Ding da drüber über den Pimmel oder sowas. Aber eigentlich ist es ein bisschen Eye-Candy für Leute, die sich das davon erhoffen. Und weil es das so gut macht, dass es visuell, dass das so geschickt verbrämt, lässt es auch den Fokus total auf dem Inhalt, also auf diese Personen, die sie da zeigen. Und was du schon gesagt hast, sie gehen halt auch irgendwie in der Geschichte so von Dolly Buster über Beate Uhse, dann eben so von den ersten Pornoportalen jetzt in die neue Generation, das nennt sich dann OnlyFans, wo sich halt Leute, wo auch diese Pornodarstellerin, die ja erst zur Pornodarstellerin wird, eigentlich aktiv ist und sie und selbst halt so auf Anfrage bei ihren Abonnenten so sexuelle Dienstleistungen macht, wie sich vor der Kamera in bestimmten Klamotten selbst zu befriedigen und so weiter. Das ist ja so, eher so eine Vorform eigentlich der Pornografie, wie sie so klassisch verabreicht wird. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht, wie sie da die ganze Szene einmal abgrast. Also es ist wirklich so, ich habe das geguckt und hatte Angst davor, dass es zu pornografisch wird, obwohl es halt um Porno geht. Aber es hat es nicht gemacht. Es ist einfach, also es ist ein populärwissenschaftliches Stück, das dabei total unterhaltsam und nah an den Menschen ist.
Ja, das fasst das ganz gut zusammen. Und du hast auch recht. Ich finde auch, dass man in der Länge vom Spielfilm, also 90 oder 100 Minuten, extrem gut Bescheid weiß über die Geschichte des Pornofilms oder der Pornoindustrie, ohne dass man jetzt so, wie man es früher von so der einen oder anderen Arte-Dokumentation kennt, dass man noch das Gefühl hatte, ach, hier wollte sich auch noch jemand selbst verwirklichen durch lustige Animationsfilme und besonders lustige Texte oder sowas. Man kriegt wirklich kompakt wie sich die Branche verändert hat, wie die sich auch wirtschaftlich, also jetzt von, als Pornografie verboten war und warum eigentlich, weil im Altertum ja, ne, hat man bei den Ausgrabungen, deswegen habe ich ja gesagt, Pompeji, hat man sehr viele Darstellungen von Sexualität gefunden und wo dann, fand ich sehr erhellend, einer der Experten oder Expertinnen in der Doku sagt, ja, früher im Altertum gab es ja auch überhaupt nicht diese Trennung zwischen Öffentlichkeit und Privaten, da ist man sozusagen zusammen zur Toilette gegangen, die private Toilettenkabine, wo man die Tür abschließt, ist ja eine Erfindung der neueren Zeit, die mit der Aufklärung losging und dann war natürlich Pornografie ganz, ganz lange verboten, bis dann irgendwann in den 70er Jahren die Liberalisierung kam und Pornokinos, ne, Deep Throat und so weiter, so richtige Blockbuster in dem Bereich in bestimmten Kinos liefen. Das wurde dann irgendwann, kam das Video dazu, dann wurde die Pornografie privater, wie es so schön heißt in der Serie. Dann hat man sich zurückgezogen, dann konnte man auch diese Pornos kaufen oder leihen, die speziell auf die eigenen sexuellen Bedürfnisse abgestimmt waren. Also ne, das ist, man musste nicht mehr im Kino sitzen und wie es so schön heißt, man konnte auch masturbieren im privaten Bereich zum Porno. Und dann jetzt natürlich mit der digitalen Revolution oder dem Internet hat sich das ganze Geschäft nochmal total gedreht. Und jetzt sind ja diese privaten Portale wie OnlyFans sind ja praktisch, da abonnierst du und dann kannst du ja mit bestimmten Anbieterinnen in Kontakt treten.
Ja, ich finde aber trotzdem, dass der Film dann vielleicht auch so im Rahmen der Möglichkeiten, das in 90 Minuten oder in 100 Minuten zu besprechen, ein bisschen wenig auf die Ausbeutungsmechanismen zu sprechen kommt. Also die kommen zur Sprache, aber werden eher so angedeutet im Rand und ist gerade diese Flut an Pornografie, die es jetzt halt so auf Pornhub und YouPorn und so weiter gibt, unterteilt in praktisch jede Vorliebe und jeden Fetisch, den man sich vorstellen kann. Das spült eine so gigantische Welle an Pornografie ins Netz, die natürlich, weil das am Ende kein Nullsummenspiel ist, Verlierer und Gewinner hinterlässt und dass wahrscheinlich für die Menschen, die diese Pornos machen, also als Darstellende, zusehends weniger Verdienstmöglichkeiten erbringt und dadurch auch zusehends verstärkte Gewaltverhältnisse zwischen den Produzierenden und den Machenden und den Darstellenden und so weiter. Da nimmt, also das wird da nicht, das wird da zumindest kein Schwerpunkt drauf gelegt. Und
ja.
Das macht es nicht schlechter, aber das fehlt so ein bisschen. Also es hätte noch einen vierten Teil mit der aus der Hinsicht halt verdient. Und gerade auch im Hinblick auf so alten und neuen Feminismus, also den schwarzer Feminismus und jetzt den modernen sexpositiven Feminismus, das hätte man noch ein bisschen weiter auswalzen können, aber trotzdem im Rahmen dessen, was sie hier wollten, finde ich es ausreichend inhaltlich ausgestaltet.
Ich fand es jetzt auch, weil ich war jetzt auch überhaupt kein Fachmann für dieses Gebiet und ich fand es auch interessant, dass das jetzt nicht besonders kritisch gesehen wurde, das Ganze. Es gibt sogar so eine Stelle, wo es heißt, ja, die meisten Sexvideos, die in Deutschland produziert werden, werden sozusagen von Frauen zu Hause selbst produziert. Mhm. Und diese Portale nehmen auch, ich weiß gar nicht, OnlyFans nimmt nur in Anführungszeichen 20% oder sowas. Also es bleibt relativ viel Geld bei den Produzentinnen hängen. Aber über Ausbeutungsmechanismen erfährt man jetzt nicht so viel. Weißt du denn etwas darüber?
Nee,
oder
vermutest
du nur, dass es die auch gibt?
Ich vermute das tatsächlich und ab und zu liest man halt darüber, was in den Feuilletons und das wird da eher ein dystopisches Bild. Also gerade auch was so Zwangsprostitution und Zwangspornografisierung sozusagen von Frauen aus Osteuropa und so weiter betrifft oder aus nichtdeutschen Gegenden. Das ist schon definitiv ein Problem. Dafür muss man jetzt, glaube ich, gar nicht tiefengebildet sein, um sich das vorstellen zu können, dass immer dann, wenn es um Sexualität geht, die zum Geschäft gemacht wird, sind Gewaltverhältnisse quasi eingepreist. Und das macht es hier nicht. Es legt einen anderen Fokus, weil es ja auch eben eine sehr selbstbestimmte weibliche Person begleitet dadurch. Und das finde ich auch nicht illegitim so. Und ich finde es interessant dabei, weil wir hatten ja vor ein paar Wochen diese Doku über die Partyschlager-Szene.
Ja, die Dokumentation auch daran erinnert, weil man wie so ein Mäuschen in so eine selbstfremde Branche reinguckt
und
das Gefühl hat, dass man ziemlich nah dabei ist.
Ja, das ist eine Leistung, die sie da erbringen. Man fühlt sich tatsächlich als Teil des Ganzen, ohne dass man da jetzt drin hockt, aber man versteht einiges besser. Und das war da auch so. Das war auch genauso aufgebaut, war genauso interessant, hat ein anderes, natürlich komplett anderes Thema im Fokus, aber trotzdem ist das so eine Art von Dokumentation, die halt in den Mediatheken gerade gemacht wird, die sehr, sehr erhellend ist und dabei halt trotzdem auch amüsant. So, und das finde ich, können Sie gerne weitermachen.
Und es ist auch interessant, weil das erinnert mich jetzt gerade, wo du es erwähnst, auch wieder an diese Partyschlager-Doku, über die wir hier in einem anderen Podcast gesprochen haben. Es ist immer wieder interessant, wie die Produzentinnen so sehr businessorientiert, sehr geschäftsorientiert sich diesem Sujet nähern. Also wie ernsthaft praktisch über die Texte und die Themen von Partyschlagern von den Machern diskutiert wurde oder wie geschäftsmäßig auch über dieses Inszenierung von Pornos hier gesprochen wird, was man jetzt macht und wie man sich vorbereitet und welchen Test man auch braucht, welchen Gesundheitstest vor der Aufnahme und so weiter. Das ist tatsächlich ziemlich interessant, das einfach mal so befreit von irgendwelchen Ohoho-Gefühlen einfach mal so sehr sachlich sich anzugucken
und
trotzdem dabei eine Person sehr nah zu begleiten.
Genau. Also wenn man sich darauf einlassen kann, dass es eine eher affirmative Doku ist, dann sind alle Leute da herzlich eingeladen, die zu gucken. Wer jetzt wirklich das krasse kritische Stück erwartet, für den gibt es bestimmt auch genügend Anschauungsmaterial und genügend Dokumentation oder vielleicht manchmal auch einfach einen Blick auf die Portale, um sich zu schauen, wie scheiße nicht nur Frauen, aber besonders Frauen dort behandelt werden. So, das ist halt einfach so, das ist ein gesellschaftlicher Fakt, der hier nicht im Mittelpunkt steht.
Also es ist ja auch interessant, weil aus weiblicher Sicht das Porno-Business zu betrachten, das stimmt hier tatsächlich nicht nur, weil die Macherin eine Frau ist und die Protagonistin, sondern auch die ganzen Talking Heads, die sie in der Doku haben,
sind überwiegend Frauen,
sind entweder selber mehr oder weniger bekannte Pornodarstellerinnen oder Frauen, die diese Portale betreiben, ganz unterschiedlicher Art, weil das auch, lernen wir in der Doku, unterschiedliche Formen von Pornos gibt. Es gibt auch so eine Frau, die macht so cinematografisch anspruchsvolle Filme.
Eine und Kulturwissenschaftlerin spricht, ist natürlich dabei, die
genau,
das ein bisschen kommentiert. So.
Richtig.
Also das sind die Basics, die man so macht man das heute.
Und diese Frau, die oder eine, die auch in dem Business zusammengebrochen ist und psychische Probleme bekommen hat, erzählt, wie das bei ihr abgelaufen ist. Und diese Macherin von diesen cinematografisch anspruchsvollen Pornos erzählt, wie schwer diese Art von Porno überhaupt wirtschaftlich durchzudrücken ist, wie, ne, dass man davon noch leben kann und so weiter. Also es ist schon interessant, nur wie du schon richtig sagst, die kritische Seite, also die Ausbeutungsmechanismen, die sicherlich da auch irgendwo in diesem Gewerbe herrschen, genauso wie in anderen Wirtschaftszweigen, die kommt, wird relativ knapp nur abgehandelt.
Ja. Aber wie gesagt, für mich macht es diese Serie deswegen nicht, oder dieses Format deswegen
ist sehr interessant,
nicht
ja,
weniger empfehlenswert. Ja. So, ne? Man muss halt, also es ist ja generell so, wenn du dich über was wirklich umfassend informieren willst, reicht nie nur eigene Quelle. Also wer das möchte, bitte einfach mal ein bisschen googeln oder vielleicht auch in der ARD-Mediathek in die Suchfunktion gehen, da wird es schon noch andere Sachen geben.
Für mich war das Porno-Business was Neues, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt und deswegen habe ich sehr, sehr viel gelernt darüber und fand es auch sehr interessant, auch gerade den geschichtlichen Überblick. Ja, und diese, um das jetzt abzuschließen, diese Jolie Love ist irgendwie auch eine gute Protagonistin, weil man irgendwie, sie gewährt so viel Einblicke in ihr Leben, dass es interessant ist, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, hier wird irgendwie was Schmieriges zur Schau gestellt.
Ja, weil sie auch überhaupt nicht schamverbildet ist oder irgendwas. Nee. Das, was sie macht, macht sie und das ist ihr Job und da gibt es auch nichts dran zu kritisieren oder sowas. So.
Sehr pragmatische
Figur. Genau, voll pragmatisch, darf man auch sein. So. Genau. Porno gibt es, Porno ist da, Porno ist legitim. So.
Genau, kommen wir zu unserem dritten Thema, auch wieder eine junge Serie, die heißt Hungry. Oder vielleicht sollte ich es ein bisschen englischer aussprechen.
Englischer, ja.
Hungry.
Das
klingt so nach läuft ab Donnerstag, 28. oder seit Donnerstag, 28. November. Ist eine ZDF-Neo- und ZDF-Mediathekenserie. 6 Folgen, ich glaube so 20 bis 25 Minuten.
Noch nicht mal, ist kürzer. Die sind kürzer.
Noch etwa
die sind eher 15,
knapp
16 20. Minuten.
Ah, okay. So. Also ein richtig kurzes Ding.
Kurz, ja.
Und ja, Jan. Du sagst immer, ich soll nicht sagen, worum geht's.
Worum geht's? Aber es geht um die anorektische oder zu essgestörte Ronny, die in eine Jugendpsychiatrie von einer Ärztin namens Frau Jakobsen kommt, um dort A, das Essen zu lernen und B, aber auch so etwas wie Selbstwirksamkeit und Selbstfindung und Persönlichkeitsempfindung. Und auf beides oder all diese Erkenntnisse hat diese 17-Jährige, wie überhaupt alle Figuren in dieser Klinik, überhaupt gar keine Lust und wehrt das auch alles mit so einer, mit so einem routinierten Zynismus, so einer krankheitseinsichtiger Einsichtsverweigerung ab. Also die wissen alle, dass sie krank sind. Sie sind sich alle ihrer Leiden, wenn man sie so nennen möchte, bewusst und alle wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, sich dagegen gerade von den Außenstehenden therapieren zu lassen. Und das ist so ein bisschen diese Geschichte, die wir folgen. Einerseits halt die Institution, die versucht, das Beste aus ihrer Sicht für ihre Patienten und Patientinnen zu erwirken und auf der anderen Seite diese Patientinnen und Patienten, die genau das in der Regel nicht zulassen. Und das ist ein permanenter Kampf und es ist vor allem ein Kampf um Kontrolle. Also die Betroffenen wollen die Kontrolle über sich selbst behalten und auch diese Essstörung ist oftmals ein Kontrollbedarf. Sie wollen selber ganz genau wissen, was sie ihrem Körper zufügen und einfach ihrem Esstrieb zu folgen, ist dabei empfinden sie als Kontrollverlust, um mal so eine küchenpsychologische Erklärung dafür abzugeben.
Also das ist schon mehr als Küchenpsychologie. Man sagt, glaube ich, schon, dass der Hauptgrund für Anorexie, für Magersucht, ist das praktisch die Betroffenen es gibt eine Ursache dafür, warum man diese Krankheit kriegt, aber der Mechanismus, sie zu bewältigen, hat ganz stark mit Kontrolle zu tun, wo man jetzt sagt, wenn ich schon den Rest von meinem Leben nicht kontrollieren kann, ich kann zumindest das kontrollieren, was ich mir einverleibe. Und das ist eigentlich eine der gängigsten Erklärungen.
Genau, es gibt auch so influenzende Personen in dieser Klinik, die das machen, um ein bestimmtes gesellschaftliches Bild zu erfüllen, also um Perfektion zu erreichen. Und das versuchen sie dadurch, dass sie möglichst wenig essen, weil das dieses Schönheitsideal, das halt oftmals ja auch so über so Sachen wie Heidi Klum früher vermittelt wurde, besteht halt irgendwie in magersüchtigen Körperfiguren. Und da werden schon verschiedene Aspekte dieser ganzen Störungen, die Leute haben, ausdifferenziert Und es ist ganz interessant, man sieht halt diese Ronny, also Ronja heißt sie eigentlich, lässt sich Ronny nennen, dabei, wie sie immer das Gegenteil von dem sagt, was sie denkt. Im Grunde genommen. Also sie lässt sich auf dieses Spiel mit der Therapieseite ein, gibt ihnen die Antworten, die sie hören wollen, und dann hört man aber so im Unterbewusstsein aus dem Off immer ihre Gedankenstimme, die das Gegenteil von dem sagt. Ja, ich habe Hunger, nein, ich habe keinen Hunger. Ja, ich mache mit, nein, ich mache nicht mit. Ja, das geht mir nah, nein, es geht mir nicht nah. Und das gibt dem Ganzen so eine Zwei-Ebenen-Dramaturgie, dass wir uns gleichzeitig im Kopf der Protagonistin befinden, also insbesondere der Ronny, und in dieser institutionellen Aushandlung ihrer Krankheit oder ihrer Leiden oder dessen, was sie halt gerade betrifft, warum sie ihre Eltern in der Regel dorthin geschickt haben. Und das, was ich toll finde daran, ist, dass hier keine Opfer-Täter-Konstellationen aufgestellt werden. Täter ja schon gar nicht, aber keine Opfer-Konstellationen. Das sind keine Opfer, die wir da sehen. Das sind halt Leute, die sehr bewusst Entscheidungen treffen über das, was sie machen. Und so wie auch bei Angemessen Angry, dabei überhaupt keine Sympathieträgerin sind oder sowas. Die sind alle total scheiße zueinander ganz oft. Und die sind alle extrem selbstsüchtig. Und es gibt so einen Aspekt des Triggerns, wenn du bei jemandem das Leiden irgendwie besonders ansprichst, also dieser neue Begriff des Triggerns, also so reinpiekst in die Wunden und dadurch deren Fehlverhalten sozusagen animierst, das ist das schlimmste Vergehen, das du da machen kannst.
Nach den Klinikregeln,
so. Und das ist so in der Gemenge Lage steckt da sehr, sehr viel drin. So, ich weiß nicht, wie gut du dich vorher auskanntest mit dieser Szene.
Also ich kenne mich ein bisschen aus. Ich habe ja Psychologie studiert und ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit Essstörungen aus dem näheren Umfeld und kenne natürlich auch Leute, die in so therapeutischen Zusammenhängen arbeiten. Psychische Erkrankung, gerade von Jugendlichen, ist ja ein Riesenthema seit Jahren. Also wir sagen ja irgendwie, kann man ja in ganzen Statistiken nachlesen, seit wir die multiplen Krisen haben mit Corona und Krieg und Zukunftsangst und so weiter, haben sich ja die psychischen Erkrankungen bei jungen Leuten und bei Jugendlichen, sie sind ja explodiert. Insofern ist das auch eine wichtige Serie, weil ich finde, wir haben zwar schon relativ oft so Serien, junge Serien, die in der Psychiatrie spielen, gesehen, aber ich glaube, das ist bisher eine der ernsthaftesten, weil sie sich ziemlich fachgerecht und sachgemäß und trotzdem aus einer jungen Perspektive, weil die Hauptfigur ist auch die Headwriterin, mit der ganzen Thematik auseinandersetzt. Und ich bin jetzt kein Superexperte, aber was ich weiß und was ich da sehe in der Serie, wie so Mechanismen ablaufen von Krankheit, Krankheitsverweigerung, sich öffnen an der Therapie, Backlashes und so weiter, ist es schon relativ gut gemacht.
Es ist relativ gut gemacht. Ich finde, ganz wichtige Ergänzung dazu ist, es hat trotzdem eine gewisse Leichtigkeit.
Ja.
Also es hat teilweise sogar einen gewissen Humor, wenn du merkst, wie die halt alle versuchen, die ihre Therapiebetreibenden zu verarschen. So, das hat fast was Spielerisches, wie sie halt versuchen, ums Essen herumzukommen und so weiter. Das ist natürlich todernst, weil die Leute, das sagt auch diese Therapeutin, Frau Jakobs am Anfang, wenn du so weitermachst, stirbst du. So, das ist hier, das ist kein Spiel, du stirbst.
10% der Betroffenen bei Anorexie sterben.
Genau.
Also immerhin eine relativ hohe Todesrate.
Krass, also wenig leiden in Deutschland abseits von Krebs, bei denen der Anteil größer ist. Und das ist halt, diese Zoe Magdalena, die verarbeitet darin ihre eigene Geschichte. Das heißt, sie hat ein Buch auch mal darüber geschrieben, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, in dem sie ihre eigenen Erlebnisse in so einer Klinik und mit Anorexie oder mal, ich weiß immer gar nicht, ob man das irgendwie lieber unter Essstörung subsumiert oder ob ich da mit den Begrifflichkeiten richtig umgehe. Also die mit Essstörung zu tun hatte und das verarbeitet hat. Und das merkt man der Serie natürlich an. Die ist unglaublich plausibel in der Art und Weise, wie sie reagiert. Aber auch diese Frau Jakobsen, ich habe leider nicht ihren Namen.
Die Schauspielerin kam mir bekannt vor, aber ich habe auch jetzt leider vergessen zu gucken, wer es ist und woher ich sie kenne.
Die spielt das ganz, ganz toll. Also
finde ich auch, sie macht das sehr, sehr gut.
Eine der glaubwürdigsten Psychologinnen, die ich bislang gesehen habe. Wir hatten ja mal diese Serie Safe, da fand ich die beiden auch gut, die das gespielt haben, aber die waren auch so ein bisschen manieriert und wirkten so ein bisschen eingekapselt in ihrer Rolle und hatten auch noch Side-Stories, die hat diese Frau Jakobsen halt gar nicht. Das ist schon alles sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Gebe ich dir recht, das ist eine wirklich der realistischsten Therapeutinnen, auch in ihrer gewissen Trockenheit und Sprödigkeit. Und was man ja ganz oft hat, wir sehen ja ganz, ganz oft im heutigen Film und Serien Wesen Therapiesituationen.
Ja.
Und ganz, ganz selten sind Therapeuten mal wirklich realistisch gezeichnet, weil die müssen natürlich auch immer irgendwie interessant sein. Aber Therapeuten sind erstmal in der Therapiesituation genauso uninteressant wie im richtigen Leben Polizisten.
Ja, die ist wahnsinnig uninteressant, weil ihre Hauptaufgabe besteht darin, dass sie die Leute zum Essen ruft und dann den Wecker stellt und aufpasst, dass sie wirklich in 30 Minuten essen.
Und natürlich in den Dialogen mit den Patientinnen die richtigen Fragen und Antworten zu
sowas,
geben.
Ne? Ja, aber es ist keine, ich finde, es ist keine klassische Psychiatrieserie, sondern es ist eher so eine Mischung aus Club der Roten Bänder, damals bei Fox, wo halt so eine Gemeinschaft in einer klinischen Situation, die alle halt irgendwie auch, da ist die Mortalität, glaube ich, noch höher gewesen bei, das war, weil es vor allem so eine Krebsstation
eben,
war.
Ja.
Und dann gleichzeitig aber auch so eine Mischung aus Everything Now. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese englische Serie mit einer Essgestörten, die wieder zurückkommt nach 2 Jahren und sich auch mit Händen und Füßen dagegen wehrt,
ja,
zu essen.
Ja, die hatten
und
wir
so.
Sogar hier im Podcast.
Die fand ich ja herausragend damals bei Netflix voriges Jahr. Du fandst sie nicht gut?
Nee.
Und ich finde, das findet so ein bisschen die Balance dazwischen, wobei es da auch wieder so ist, dass die Hauptfigur hat halt irgendwie 27 extrem flamboyante, diverse Freundinnen und Freunde. Und das spielt hier halt keine Rolle so. Also überhaupt die Persönlichkeiten der Figuren werden durch diesen Klinikalltag ein bisschen abgeschliffen. Also die versuchen schon ihre eigene Stellung darin zu finden mit dem, was sie ausmacht, aber sind halt gefangen in dieser Zwangssituation, die keine Zwangssituation ist. Sie können jederzeit gehen, sowas, ja. Ne? Aber eben, wie gesagt, wenn du so weitermachst, dann stirbst du.
Also wir haben, was wir vielleicht jetzt noch nicht gesagt haben, das ist schon auch eine junge Serie. Ne?
Ja.
Also im Vergleich zu sowas wie Safe, was wir ja beide herausragend gut fanden, von Caroline Link. Aber das war schon eine Serie, die aus einer Erwachsenenperspektive auf diese Erkrankung von Kindern und Jugendlichen drauf geguckt hat. Und hier merkst du auch wirklich, dass die ganze Machart, wie man draufschaut, schon auch aus dem Innenleben der jungen Patientinnen herauskommt. Ich war ja ganz überrascht. Ich wusste nicht, als ich geguckt habe, dass diese Zoe Magdalena, die Hauptfigur, die diese Ronny spielt, diese Ronja, dass sie auch Head-Autorin des Ganzen ist. Also, und dass die vor allem, die spielt eine 17-Jährige. Und wie alt ist sie wirklich?
Sie ist 30.
Sie ist 30, ja.
Kann sie also auch spielen.
Sie kann es spielen. Und in der Regel, wenn wir 16-, 17-jährige Figuren haben, sind die sowieso immer 20, 21, 22, weil das dann halt schon richtige Schauspieler sind. Aber ich war doch etwas überrascht, dass der Altersunterschied zwischen Figur und Darstellerin doch krass 17 und 30 war.
Ja, ist krass. Ich meine, sie ist zusätzlich auch noch schwarz, das muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es dazu sagen muss, aber das ist
Muss man nicht unbedingt. Sie könnte auch weiß sein.
Könnte auch weiß sein, sowas. Ne? Interessanterweise durchbricht sie halt auch immer wieder, um so dieses moderne Fernsehen halt nochmal zu erläutern. Sie durchbricht immer wieder die vierte Wand und spricht mit uns direkt. Also so, wir sind Teil des Ganzen, wir nehmen teil sozusagen. Das ist auch so, dieses Interaktive ist, glaube ich, auch eine moderne Art und Weise mit Fiktion umzugehen. Das finde ich auch toll. Und sie sagt dann halt so Sätze wie: Ich bin nicht krank, mein Scheißproblem ist, dass ich nicht weiß, was mein Scheißproblem ist.
Ja.
So. Und mit solche Sortisen, wenn man es mal ein bisschen leichter formuliert, die knallt sie die ganze Zeit raus. Das heißt, sie bringt uns analytisch mit ihren eigenen Lebensweisheiten nahe, wie es in ihrem Inneren aussieht. Und diese Lebensweisheiten sind aber nie didaktisch. Ich habe nie das Gefühl, sie liest jetzt irgendwie gerade was aus dem Psychologieratgeber ab, sondern ich habe immer das Gefühl, das ist das, was in ihr brodelt, so, und was in diesen ganzen Figuren brodelt. Und ich finde es ganz, ganz toll. Also eben auch nochmal mit hinten im Hinblick auf diesen Hinweis Club der Roten Bänder. Ich finde es als Ensemble auch ganz toll, weil diese ganzen Störungen, die Leute haben und diesen Knall, den die ja auch alle haben, den die sich selber auch zubelegen, die sagen, ich habe einen Knall einfach so.
Also haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, es geht schon um Essstörungen. Also ich glaube, 3 oder 4 Figuren sind bei den Essies, wie sie selber sagen, in der Klinik. Es gibt aber auch die Depris, also es gibt Leute, die mit Depressionen oder bipolaren Störungen zu tun haben in dieser Klinik. Also man erfährt ein bisschen mehr über Essstörungen, aber durchaus auch über andere Erkrankungen.
Genau, also eine Person zum Beispiel, den darfst du auf keinen Fall berühren und der dreht durch, wenn du das machen. Das ist dann auch so eine Situation, wo sie den triggert und dann knallt das ganz gehörig. Es gibt auch ein bisschen Love Affairs und sowas. Es ist halt alles drin. Es ist das ist so eine richtige, so eine Coming-of-Age-Serie in einer massiven, radikalen Extremsituation, die aber trotzdem halt Coming-of-Age bleibt. Das sind halt alles TeenagerInnen. So.
Und es wird auch wieder viel Musik gespielt.
Wird auch wieder viel Musik gespielt, gute Musik gespielt, finde ich.
Also ich finde, dass das eine sehr, sehr gute Serie ist für junge Leute, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also wenn man einmal sagt, sie ist nicht didaktisch, aber sie ist trotzdem, ich glaube, für die Zielgruppe, also klar, man kann sich das auch als Eltern oder sowas angucken oder überhaupt als erwachsener Mensch, aber ich finde gerade, ich wünsche der Serie eigentlich, dass sie viele junge Zuschauer kriegt, weil ich das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise dargestellt finde, diese ganze Problematik in all ihrer Komplexität und trotzdem ja irgendwie unterhaltsam einladen mit Charakteren, die einen auch reinholen. Und ja, da stört es auch nicht, dass sie jetzt nicht so, du hast es ganz am Anfang erwähnt, jetzt nicht so ganz glossy und super High-End gefilmt ist, aber es ist in Ordnung.
Das ist völlig okay, ja. Also die muss halt einfach, die kriegt ein paar, über bestimmte Hashtags funktioniert die, glaube ich, großartig und trendet dann auch irgendwie bei sowas wie Twitch und bei Insta und TikTok und so weiter, ne? Wenn die da ein bisschen, wenn die richtigen Leute an der richtigen Stelle da ein bisschen promoten, und ich werde das versuchen im Rahmen meiner Möglichkeiten, dann kann die schon ihr Publikum finden, und das hat es verdient. Das ist für mich, ist nicht ganz so geil wie angemessen Angry, weil die einfach echt noch überwältigender ist.
Also das ist filmisch halt noch ein bisschen hochklassiger.
Genau,
das
filmisch ist ein bisschen fetter. Ist
hier so ein bisschen konventioneller, aber
genau,
also inhaltlich wirklich eine 5. Ich gebe ihr insgesamt vielleicht eine 4,5.
Ja, sowas, genau. Ja. Ich finde, die andere hat mich aber noch ein bisschen mehr reingezogen, aber es ist trotzdem eine tolle Serie, finde ich.
Ja.
Ich hoffe, dass ich nicht schief liege. Das ist natürlich immer so eine Gefahr, wenn jemand wie ich, der das nur als Beobachter wahrnimmt, bewertet, kann es natürlich sein, dass es Leute gibt, die da drinstecken, die sagen, das ist totaler Quatsch, alles was für ein
Abfuck. Die wird es auf jeden Fall geben, wie es sowieso wahrscheinlich Leute gibt, die sagen, dass wir heute uns hier in gefährliches Fahrwasser gegeben, weil wir über Themen reden, die relativ weit von unserer Zielgruppe oder unserem eigenen Leben weg sind.
Aber das Gute ist, die nächste Serie, die könnte nicht weiter weg sein von uns und gleichzeitig aber wieder von der Generation her ein bisschen näher dran, wenn du sie mal beschreiben möchtest.
Kann man so sagen. Ja, wir reden dann heute noch über eine ganz klassische, abgehangene, man weiß gar nicht, ob die abgehangen ist, Fiction-Serie, das heißt, die heißt Get Millie Black, hat ein ungewöhnliches Format, weil sie 5 Folgen, ca. 45, 50 Minuten hat, läuft bei Sky Wow, ist eine Co-Produktion von HBO und Channel 4, und man kann die erste Doppelfolge am Dienstag, dem 3. Dezember sehen, und die restlichen 3 Folgen kommen dann im Wochenrhythmus. Ja, worum geht es? Es geht um die ehemalige Scotland Yard-Ermittlerin Millie Jean Black, gespielt von Tamara Lawrence. Die kehrt nach ungefähr 15, 16 Jahren aus London zurück in ihr eigentliches Heimatland Jamaika, um dort Vermisstenfälle zu bearbeiten. Also sie sucht nach ihrem Bruder, der eigentlich als tot galt, wo sie dann später erfahren hat, nein, ihr Bruder ist jetzt eine Schwester und lebt noch. Deswegen kehrt sie sozusagen in ihr Heimatland zurück und fängt da eben an, für die Polizei zu arbeiten. Vor allem Vermisstenfälle und natürlich, wie es in einem Crime-Drama ist, gibt es gleich einen Fall um ein vermisstes Mädchen, und das kriegt dann natürlich eine große Dimension, und wir tauchen tief ein in die Gesellschaft von Jamaika, von der Großstadt Kingston. Es gibt auch einen Handlungsstrang parallel, der in England weitergeht. Es gibt auch einen englischen Ermittler, der nach Jamaika kommt. Und was besonders ist an dieser Serie, ist, dass sie auf einer Kurzgeschichte beruht, und das Drehbuch und auch die Produktion ist von Marlon James. Das ist der bekannteste jamaikanische Schriftsteller, und der ist der einzige jamaikanische Booker-Preis-Träger. Booker-Preis ist der wichtigste Literaturpreis Englands, und den hat der Marlon James 2015 bekommen für seinen Roman Eine kurze Geschichte von 7 Morden. Der ist 2017 auf Deutsch erschienen, wo das Attentat Attentat auf Bob Marley 1976 in einer sehr komplexen Art beschrieben ist, die dann gleich zu so einem großen Gesamtbild der jamaikanischen Gesellschaft wird, was ich gelesen habe, ohne dass ich den Roman selbst kannte. So, jetzt habe ich lange doziert über Millie Black. Welche Kommentare, welche Eingebungen fallen dir zu meinen Worten ein, lieber Jan?
Ja, das ist, also du hast in dem Begriff des Konventionellen ja auch schon vorhin mal angesprochen bei den anderen Formaten. So, konventionell ist, dass diese Millie Black wieder Teil einer der Ermittlungen wird. Also sie ist als Ermittlerin involviert in die ganzen kriminalistischen oder in einen dieser kriminalistischen Fälle.
Das persönlich heißt, meinst du?
Persönlich, ja. Mhm. Ich frage mich immer, wie oft werden eigentlich Ermittler in Deutschland tatsächlich Teil der Ermittlungen? Also wie oft, also unabhängig, es sei denn, es geht um gezielte Polizeigewalt, aber wie oft passiert es, dass die selber ins Visier des Verbrechens geraten und dass halt irgendwelche Fälle, die sie bearbeiten, tief in die Wurzeln in ihrer eigenen Biografie.
Klischee,
ja. Ein totales Krimi-Klischee. Hat mich monster genervt schon wieder. Warum muss das immer so ausgewalzt werden? Das gibt es doch gar nicht. Aber egal, das ist ja Fernsehen, das ist Fiktion, die darf alles. Und da fand ich es einfach, ich finde diese Atmosphäre auf Jamaika, die hat mich ganz schön gekickt. Also das war wirklich ja. So, da bin ich so, es ist glaube ich, Kingston ist eine der gefährlichsten Städte der Welt. So, da ist halt mit einer gigantischen Verbrechensrate und insbesondere auch Mord- und Totschlagrate.
Ja.
Und diese Atmosphäre da, diese Angstatmosphäre, die da herrscht und die gleichzeitig aber auch so ein bisschen plakative Lebensfreude der Menschen halt so in der Karibik und so weiter gewährt. Also das ist nicht so, dass die sich davon alle ständig unterkriegen lassen und sowas. So diese Mischung, die ist schon ganz schön einnehmend. So.
Also die Serie hat einen überragenden Schauplatz.
Ja, überragend, wirklich.
Also das ist wirklich, wenn man bis jetzt Jamaika irgendwie in einem Film oder so gesehen hat, also ich weiß gar nicht, wie viele James-Bond-Filme Szenen in Jamaika haben.
Ja, der erste vor allem, ne?
Jamaika war ja, das ist durchaus auch Teil der Handlung, können wir auch gleich nochmal drüber reden, ist ja bis 1962 britische Kronkolonie gewesen. Mhm. Und ja, klar, der alte Sean Connery zu seinen besten Tagen hat seinen
geschüttelt, nicht gerührt, ja, glaube ich.
Oder so, ne? Also er hat seinen Martini jedenfalls auch gern mal auf Jamaika getrunken und bei James Bond und anderen Formaten, die auf Jamaika in Szene gesetzt wurden, hat man natürlich immer dieses Palmen und Paradies und Strand und sowas gesehen. Und in der Tat ist Jamaika eine ziemlich heftige Ecke, also sehr gefährlich, sehr viel Gewalt in der Gesellschaft. Also man hört da auch immer wieder von offenen Kämpfen von Polizei und Militär gegen Gangs und so weiter. Ich habe mich gerade in den 90ern und frühen Nullerjahren auch ein bisschen intensiver mit Jamaika beschäftigt, weil ich sehr viel damals noch als Musikjournalist und auch als DJ sehr viel so Dancehall-Sachen auch aufgelegt habe und mich damit, habe sogar mal ein Buch über Jamaika und seine Geschichte gelesen. Und ich finde, das ist so, zum ersten Mal sehe ich hier so ein Fiction-Format, wo dieses schmutzige Jamaika in all seinen, aber auch in all seiner Faszination wirklich großartig in Szene gesetzt ist.
Und das Ganze, wo du die Musik ansprichst, auch ganz wichtig, man hört in dieser Serie, glaube ich, nicht einen Offbeat. Das heißt, es gibt kein Reggae.
Da die Titelmusik. Ja, das ist so
aber Dance in der Serie, so Breakbeat, als Soundtrack, das ist halt alles eher so Clubgewummer. Ja. So, da ist wirklich, es ist kein Reggae zu hören und das finde ich sehr erfrischend. Also davon abgesehen, dass ich Reggae persönlich als Musikgeschmack überhaupt nicht mag, ist das sehr angenehm so, dass sie mit diesem Klischee nicht spielen, weil das ist natürlich, also Stichwort Trigger-Alarm, das ist natürlich das, was die Leute, wenn sie außer von Jamaika leben und du jetzt eben auch noch die Doku von Bob Marley und sowas oder über Bob Marley angesprochen hast, das ist, was die Leute erwarten, dass da halt irgendwie so die Marimba-Spieler und dann Offbeat und, ja. Und alle haben Dreadlocks und sowas, ist so nix da. Die Leute sehen halt aus, wie sie aussehen und zwar so wie in jeder Gesellschaft auf tausenderlei Art mannigfaltig, so. Und wir erleben, also auch in diesem Moloch Kingston erleben wir totalen Reichtum natürlich. Da gibt es eine Upper Class, die sich total abkapselt vom Rest. Und man erlebt dort auch so schöne, also ich finde auch diese Millie Black ist eine tolle Figur, weil die so zwischen den Welten schwebt. Und man sieht das eine Szene, die fand ich ganz eindrücklich, wo sie ermittelt in einer Villa von jemandem, der stinkreich ist und dann versucht sie irgendwie übers Hausmädchen an Informationen ranzukommen und die blockt aber ab. Und dann macht sie gerade dieses Hausmädchen macht währenddessen halt gerade irgendwie so ein Eistee fertig und dann rotzt sie da rein. So, und das Hausmädchen rotzt auch rein und das servieren sie dann nachher. Und das zeigt so, wie sie sich so committet mit beiden Welten. Und das sind so, es ist eine tolle Figur, die halt irgendwie auch Sex mit knackigen Typen hat, die viel, viel attraktiver sind als sie und sowas. Also es ist wirklich eine, die ich auch selten gesehen habe bislang.
Ich finde auch, dass es ist ganz klar, dass also in dieser Serie stecken ganz viele Themen drin, die Marlon James eben auch als Schriftsteller, ich habe mich ein bisschen mit ihm beschäftigt, eben auch verfolgt. Also er ist selbst auch ein schwuler Mann und Jamaika ist eine sehr homophobe Gesellschaft. Also man weiß, dass da, es gibt da auch Gewalt gegen Schwule und es gibt eben auch diese Figur, diese Transfigur von ihrer Schwester, die eben auch extrem unter Verfolgung und unter Gewalt leidet. Also da stecken ganz viele Themen drin, die ich sehr interessant finde. Aber jetzt komme ich auch mal zur Kritik. Ich hätte diese Serie gerne geliebt, aber ich finde sie trotzdem nicht so ganz, ganz überzeugend, weil der Kriminalfall ist mir ein bisschen zu konventionell. Also er ist einerseits komplex, also es gibt natürlich, klar, wenn du auch 5x45 oder 50 Minuten erzählst, muss er natürlich auch verschiedene Wendungen nehmen. Aber da, wie du schon in deinem Eingangsstatement gesagt hast, stecken doch auch ganz schön viel Klischee-Wendungen
ja, drin. Ja, und surprise, surprise, einer von den Cops hängt, ist gleichzeitig noch ein Verbrecher und hängt damit drin und sowas. So, das sind alles, da werden schon ganz schön viele Krimi-Stereotypen abgegrast, ja, die eigentlich genau. Gar keine sind, weil es sie in der Realität total selten gibt. So, aber irgendwie gibt es so eine bestimmte Mechanik, die offenbar mittlerweile so ein Krimi-Thriller haben muss. Und das ist ein bisschen Wohlfall manchmal. Und es ist auch, also ich meine, wir sind ja beide sehr große Fans davon, Serien im Original zu gucken. Das ist hier echt eine Herausforderung, ja. Weil dieses jamaikanische Englisch,
Patois,
verstehe nix. Ich verstehe wirklich nix.
Also ich muss dir mal sagen, was ich, mein erster Eindruck, das war wirklich super. Also wir kriegen ja immer diese Screener vorab und die sind manchmal mit Untertiteln, manchmal ohne Untertitel, gerade wenn sie von internationalen Anbietern wie HBO kommen. Ja. Also manche sind einfach so arrogant und sagen, ja hier, wenn du hier die Serie besprichst, dann musst du gut Englisch können. Ne? So, wir machen jetzt hier nicht nur für irgendwelche Ausländer noch Untertitel drunter. Und wir sind natürlich sehr dankbar, wenn wir die Untertitel mitlesen können, weil wir dann einfach die Dialoge sehr viel exakter verstehen. Und ich sehe die erste Szene von Get Millie Black und sehe, super, die haben Untertitel, wunderbar. Und dann merke ich aber, dass es wird relativ viel geredet, weil es ja auch um eine komplexe Crime-Story geht. Und du musst wirklich die ganze Zeit permanent mitlesen, weil eigentlich ist es wie, als würdest du eine Serie auf Japanisch oder Koreanisch gucken. Weil auch wenn ich dieses Patois kenne von der Musik und so weiter und auch bestimmte Begriffe und sowas, es ist schon sehr, sehr schwer zu verstehen.
Wahnsinnig schwer zu verstehen. Ist ja auch immer so, es fehlen irgendwie, die Pronomen fehlen und die Artikel fehlen komplett. Die reden halt irgendwie nur in Substantiven und Verben. Und es ist ja, da bin ich halt auch sehr gespannt, wie die deutsche Übersetzung, weil die werden ja wahrscheinlich geschliffenes hannoveranisches Deutsch sprechen.
Natürlich, ich habe tatsächlich, war überrascht, ich habe jetzt relativ viel Fußball geguckt auf Sky am vergangenen Wochenende und da liefen tatsächlich, wer in den Pausen, liefen Trailer für Get Millie Black. Ja. Und natürlich haben die alle super Deutsch gesprochen. Ne? Das heißt, du hast hier wirklich eine komplett andere Serie. Ne? Du hast praktisch diese Sprache, die das ausmacht. Natürlich, das lebt natürlich bei aller Schwierigkeit, weil du dir das richtig erarbeiten musst, diese Dialoge, lebt es natürlich auch von diesen unterschiedlichen Dialekten, die du da hörst und unterschiedlich krassen Dialekten.
Ja,
es gibt eine Figur zum Beispiel, einen Polizeikollegen von ihr, sie hat so einen Partner, den ich übrigens sehr, sehr gut fand, schauspielerisch, auch ein schwuler Polizist. Und dann gibt es noch so einen anderen Polizisten, der arbeitet da in Kingston irgendwie so auf diesem Dezernat. Der spricht ein Patois, da habe ich überhaupt nichts mehr verstanden. Ja. Also da merkst du auch nochmal verschiedene Abstufungen. Ne?
Ja, und das ist ja auch so, das baut ja auch einen Kontrast auf. Also es gibt ja so diesen englischen, also diesen Import-Cop zum Beispiel, der spricht ganz normal, also in Anführungszeichen ganz normales, grammatikalisch reines Englisch, den versteht man auch tatsächlich, ist immer ganz angenehm, wenn er spricht. Aber den dann in der deutschen Übersetzung genauso sprechen zu lassen wie alle anderen, das muss unfassbar viel an der Atmosphäre verlieren.
So. Ja, also du hast da halt eine komplett andere Serie. Du hast immer noch diese Bilder, du hast immer noch diese faszinierenden Bilder von Kingston und von Jamaika, aber du hast natürlich eine Sprache, die ganz leicht so reinfließt, dann wieder rausfließt aus deinem Kopf. Ich fand übrigens, mich hat sehr stark, deswegen habe ich es auch in der Anmoderation erwähnt, an True Detective Narrative entdeckt. Weil bei True Detective geht es ja auch immer einmal um so eine Freundschaft oder eine enge Beziehung zwischen zwei Cops, haben wir hier auch. Und dann geht es ja dann auch immer darum, in so eine mysteriöse Welt einzutauchen, die fremdartig ist. Und das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt von True Detective. Und das haben wir hier auch, diese Welt von Jamaika, wo dann auch immer gern mal aus dem Off so, wenn du nach Jamaika kommst, ist es wie, als würdest du Geister jagen. Und hier gibt es natürlich auch ganz viele Anspielungen so auf diese, die damit zu tun haben, dass diese Geschichte von Jamaika, diese Kolonialgeschichte, natürlich auch eine Geschichte von Gewalt ist, die sich weiter fortgesetzt hat. Mhm. Und das ist eben auch so ein Thema von Marlon James, was in der Serie drinsteckt. Ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen erhofft, dass er, vielleicht ist das auch einfach nicht sein Genre, dass er noch ein bisschen mehr Sorgfalt auf den Krimi-Plot legt.
Ja, okay. Vielleicht tatsächlich, obwohl wenn er wenn
ist ein bisschen von der Mord an Bob Marley. Stange.
Ja. Ja, genau, aber es ist trotzdem.
Aber es ist also, True Crime.
Es ist True Crime und ich finde auch nicht, dass es ist ein wirklicher Pluspunkt, es ist exotisiert die Gesellschaft, in der sie spielt, nicht dieser Krimi. Also es ist nicht so, dass man ständig so, hui, so sagt, so, guck mal, wie drollig die aussehen, guck mal, was die für absurde Sachen machen. Sondern die machen krasse Sachen und man kriegt schon irgendwie so ein Gefühl dafür, dass es mit Kingston zusammenhängt, wie sie miteinander umgehen oder mit Jamaika. Aber das ist nicht so museal dadurch, dass man dann irgendwie, als wenn es in der Vitrine steht und so läuft das übrigens da und da ab, sondern das ist sehr organisch. Und das macht diese Serie trotz allem halt wirklich sehenswert, finde ich.
Genau. Von mir kriegt sie 4 Sterne, weil es sehr interessant ist vom Setting her und ja, schaut mal rein, auf schaut Deutsch rein. Oder auf Patois, müsst ihr selber entscheiden.
Ja, ich würde trotzdem zu Patois tendieren, weil es sonst einfach zu artifiziell ist.
Dann braucht man aber wirklich die Untertitel.
Genau, man braucht die Untertitel, das versteht sonst wirklich genau. Niemand so.
Ja, Jan, das war's dann, glaube ich, für das heute. Ne? Ja. Heute hatten wir nur 4, haben ein bisschen verkürztes Programm.
Ja, ich würde einfach nochmal so zwei Namen reinpoppen lassen, die ich mir nur gemerkt habe. Ich hoffe, ich gebe die Titel richtig weiter, wo wir halt über Dokus waren. Es gibt eine, die der Mord an oder der Tod von Uru Jalli, über den Schwarzen, der auf einer Polizeiwache ums Leben gekommen ist und bis heute nicht geklärt ist, wie es dazu kam. Es ist ein 5-teiliges Stück.
Über den es übrigens den besten Tatort mit Wotan Wildgemüse Möhring,
ja, ich erinnere mich.
Verbrannt, herausragend guter Tatort.
Diese komischen Codes, die Cops da miteinander
ja,
haben
genau.
Und sowas. Ne? So, und
das
wird in 5 Teilen auch in der ARD aufgearbeitet, glaube ich. Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, aber ich glaube, es ist ARD-Mediathek. Und dann gibt es noch eine Serie, die heißt Uncivilized. Das ist so ein, ich glaube, auch in der ARD ein Stück, wo 5 migrantische Milieustudien fiktionalisiert werden. Ich habe die erste davon gesehen, grandios. Also wenn ihr das nochmal mitkriegt, Uncivilized in der ARD-Mediathek.
Vielleicht machen wir es so, dass du mir das nochmal kurz schickst und dann packe ich es in die Shownotes.
Ja, das machen wir noch. Einfach nur
als
so
Tipp
2
von
Tipps.
Jan.
Ja, meine Tipps,
genau.
Weil wir nur zu 4 Themen heute gekommen sind.
Genau, dafür werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge am Freitag, hey, schon wieder Freitag der 13. sehe ich gerade.
Krass.
Freitag der 13. Werden wir unsere letzte reguläre Folge in diesem Jahr haben, dann wahrscheinlich wieder mit 5 oder 6 Themen. Und danach kommt natürlich noch, wie ihr das von uns erwartet, zum Jahreswechsel unsere Best-of-Folge, an der wir gerade noch ein bisschen stricken. Also nicht nur wir beide, sondern ob wir da vielleicht endlich mal wieder einen Gast haben werden. Ja, bis dahin, gehabt euch wohl, bewertet uns unbedingt bei eurem Podcast-Playern, also bei Spotify, Apple Podcast oder anderen Stationen, wo ihr uns hört. Schreibt uns eine Mail, fernsehpodcast@web.de, wenn ihr irgendetwas uns mitzuteilen habt, worüber wir uns sehr freuen. Schaut, was wir bei Facebook und bei Instagram machen und dann würde ich sagen, lieber Jan, viel Spaß bei der Televisionale.
Werde ich haben, ist ein tolles Festival.
Ja, da könnt ihr ja auch, wenn ihr in der Gegend von Baden-Baden vielleicht selber wohnt und diesen Podcast hört, selber vorbeikommen nach dem Motto, wer als erster da ist, kriegt auch einen Platz.
Vielleicht treffen wir uns, ich trage einen lustigen Hut.
Ach ja, okay. Schickst du den auch noch in die Shownotes oder in unsere...
Mal gucken.
Als Bild, mal gucken.
Schönen
okay,
Zeit.
Ja, dann bis Freitag, den 13. und macht's gut. Tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.